Walkur, August 1689. Georg Friedrich von Waldeck schlägt die Franzosen. Ein sauberer Sieg, klare Taktik, der Feind zieht sich zurück. Er ist 69 Jahre alt, die Gicht peinigt ihn, er kann an schlechten Tagen kaum zu Pferd steigen, aber er steht und er gewinnt. Es ist sein schönster Feldsieg und es ist auch sein letzter. Was danach kommt, ist das Gegenteil und es ist ein Teil der Geschichte, den die meisten kennen, wenn sie den Namen Georg Friedrich von Waldeck überhaupt kennen. Nicht Wien, nicht Marienburg, nicht 30 Jahre im Dienst des protestantischen Europas, sondern Fleurus. Heute fragen wir, was bedeutet eine Niederlage, wenn das, was dahinter steht, stärker ist als der Sieg? Ludwig XIV., der Sonnenkönig, der Mann, der Versailles baute, der der absolutistischen Monarchie ihre reinste Form gab, der sein Jahrhundert so vollständig dominierte, dass man es nach ihm benennt, das Zeitalter Ludwigs des 14. Und der Mann, gegen den Georg Friedrich sein ganzes Leben lang gearbeitet hat. Ludwig hat eine Armee aufgebaut, die für seine Zeit einzigartig ist. Der Marschall de Louvois hat sie reorganisiert. Versorgung, Logistik, Auszubildung, Disziplin. Der Marschall Vauban hat die Festungskunst revolutioniert. Frankreichs Grenzen sind mit einem Netz von Befestigungen gesichert, die fast uneinnehmbar sind. Und dann sind da die Feldherren. François-Henri de Montmorency-Boutteville, Marschall von Luxemburg. Einer der brillantesten Taktiker seiner Zeit. Ein Mann, der Schlachten gewinnt, wie andere Männer schlafen. Mit einer Leichtigkeit, die wirkt, als wäre das alles so einfach. Im Sommer 1690 treffen Georg Friedrich und Luxemburg aufeinander. Die Ebene bei Fleurus, heute Belgien, damals die spanischen Niederlande. Georg Friedrich kommandiert die Koalitionsarmee. Niederländer, Spanier, Engländer, deutsche Truppenkontingente. Zusammengewürfelt, nicht ideal koordiniert. Er kennt ihre Schwächen, er weiß, dass Luxemburg stärker ist, zahlenmäßig und taktisch. Er versucht, mit dem Terrain zu arbeiten, mit Defensivstellungen, die den Angriff kanalisieren. Es wird ihm nicht gelingen. Luxemburg greift an, konzentriert, schnell und präzise. Er findet die Lücken in Georg Friedrichs Aufstellung. Er bricht durch, die Koalitionstruppen geraten ins Wanken, zunächst am Flügel, dann in der Mitte. Georg Friedrich verliert die Kontrolle über das Gefecht. Er versucht, das Schlimmste zu verhindern, und das gelingt ihm. Die deutsche Biografie schreibt später, die Art und Weise, wie er alle sonstigen Verluste, außerdem von Charlois zu verhindern wusste, beweist, dass er den Spott und Tadel nicht verdiente, welchen die Zeitgenossen auf ihn häuften. Soweit das Zitat, aber die Niederlage ist eindeutig, Fleurus ist verloren. Die Zeitgenossen damals sind gnadenlos. In einer Zeit, in der ein Feldherr an seinen Schlachten gemessen wird und an nichts anderem, ist Fleurus eine Katastrophe für den Ruf. Pamphlete kursieren, Briefe werden geschrieben, der alte Mann, der nicht mehr kann. So klingt es. Georg Friedrich liest das und er antwortet nicht, er arbeitet weiter. Das nächste Jahr. Leute, wieder Belgien, wieder Luxemburg. Georg Friedrich versucht es besser zu machen. Er studiert, was bei Fleurus falsch lief. Er passt seine Aufstellung an. Luxemburg passt sich schneller an. Die Schlacht bei Leutze, September 1691, endet noch schlechter als Fleurus. Die niederländischen Kavallerie wird dezimiert, der Rückzug ist geordnet, aber der Schaden ist riesig. Und jetzt ist es wirklich genug. William III., der zwischenzeitlich als König von England zurück auf die Bühne getreten ist und die Koalition gegen Frankreich persönlich führt, trifft eine kluge Entscheidung. Georg Friedrich wird nicht entlassen. Er wird versetzt. Stabschef der niederländischen Armee. Eine Ehrenstelle, ein Rückzug aus der Frontlinie, der keiner Kapitulation gleicht. Georg Friedrich bleibt in Dienst. Er verliert den Oberbefehl, aber nicht das Vertrauen Wilhelms. Das ist ein entscheidender Unterschied. Wilhelm versteht, was Georg Friedrich ist. Nicht ein Schlachtengewinner, ein Systemerbauer. Und das System funktioniert, trotz Fleurus, trotz Leutze. Ein Historiker der deutschen Biografie schreibt etwas, das den Kern dann trifft. Waldeck hatte niemals Glück im Felde. Stimmt, ja. Und es erklärt aber auch nichts. Wer am Ende zählt, was Georg Friedrich wirklich hinterlassen hat, der sieht, es kommt nicht auf das Glück im Felde an, es kommt auf das an, was bleibt. Okay, harren wir mal einen Moment inne. Georg Friedrich kämpft ja nicht nur gegen Frankreich, er kämpft auch gegen seinen eigenen Körper. Die Gicht, das Podagra, eine Erkrankung, die Gelenke angreift, die sich in Schmerzschüben entlädt, die Männer dieses Jahrhunderts regelmäßig außer Gefecht setzt. Der reiche Mann, der zu gut und zu viel isst und trinkt, das ist das Klischee. Die Wahrheit ist, Gicht ist im 17. Jahrhundert weit verbreitet, schlecht behandelbar und kaum kontrollierbar. Georg Friedrich leidet seit Jahren darunter. Er trägt es mit. Es beklagt ihn wenig, zumindest nicht in den Quellen, die wir haben. Er reitet, wenn er kann, er geht zu Fuß, wenn er muss. Er lässt sich tragen, wenn es nicht mehr anders geht. Was das bedeutet, stellen wir uns jetzt einfach mal gerade kurz vor. Ein 69-jähriger Mann, in einer Zeit ohne Schmerzmittel, ohne entzündungshemmende Medikamente, ohne die Behandlungsmöglichkeiten, die wir heute für selbstverständlich halten. Der Zehen und Knie hat, die anschwellen und brennen, der manchmal kaum schlafen kann vor Schmerz. Und der trotzdem Armeen befehligt, Briefe schreibt, Verhandlungen führt, Bündnisse schließt. Das ist kein Heldenbild im klassischen Sinn. Aber es ist das, was Georg Friedrich ausmacht. Nicht Brillanz, sondern Ausdauer. August 1692, die verlorene Schlacht bei Steenkerke. Wilhelm III. Selbst hat diesmal das Kommando und verliert gegen Luxemburg. Es ist nicht Georg Friedrichs Niederlage, aber er erlebt sie so. Was danach kommt, ist eindeutig. Die Krankheit gewinnt die Oberhand. Georg Friedrich kann nicht mehr. Er verlässt die Armee, er reist nach Bad Ems, dem Kurort an der Lahn, der für seine Heilquellen bekannt ist. Er sucht Linderung. Ob er sie findet, wissen wir nicht. Was wir wissen, er reist weiter. Nach Hause. Arolsen, November 1692. Das Residenzschloss. Die Stadt, die auf dem Reißbrett entworfen wurde, noch im Entstehen, noch nicht fertig in dieser Zeit. Die Grafschaft Waldeck, die er als Kind kannte, die er verließ und zu der er immer wieder zurückkehrte. Am 19. November 1692 stirbt Georg Friedrich von Waldeck. Im selben Schloss, in dem er 72 Jahre zuvor geboren worden war. Wenige Tage später in Korbach, St. Kilian. Georg Friedrich wird beigesetzt. In der Gruft der Waldecker Grafen, unter dem Stein, der seinen Namen tragen wird. Es gibt keine große Staatszeremonie, über die wir wissen. Keine Huldigungsreden, die überliefert sind. Kein europäisches Aufsehen, das seinen Tod begleitet. Was wir heute haben, ist der Stein. Und den Brief, den Wilhelm III. Nach seinem Tod schreibt. An den niederländischen Staatsminister Heinsius schreibt Wilhelm, er habe Georg Friedrich aufrichtig betrauert. So steht es in einem Brief, den der Historiker Ranke später veröffentlicht. Die unerschütterliche Freundschaft eines Mannes wie Wilhelm III. Legt ein hohes Zeugnis seines Wertes ab, kommentiert die deutsche Biografie. Alle vier Söhne Georg Friedrichs sind vor ihm gestorben. Keine direkte Erbfolge. Die Grafschaft Waldeck-Eisenberg geht aufgrund eines 1685 geschlossenen Erbvertrags an seinen Vetter Christian Ludwig von Waldeck-Wildung. Damit, zum ersten Mal seit 1397, sind beide Teile der Grafschaft wieder in einer Hand. Georg Friedrich hat keinen Erben, aber er hat etwas hinterlassen, das vielleicht stärker ist als ein Name auf einem Stammbaum. Die deutsche Biografie schreibt, mitten im Chaos des 17. Jahrhunderts ein aufrichtiger Patriot, ein echter deutscher Staatsmann, wie die deutschen Fürstentümer damals keinen aufzuweisen haben. Vielleicht kein großer Mann, doch einer, den das deutsche Volk hochhalten sollte. Ein vorsichtiges Urteil, typisch für eine Epoche, die ihre Helden nach Schlachten misst. Aber schauen wir mal genauer hin. Was hat Georg Friedrich von Waldeck eigentlich gebaut? Er hat die Verbindung zwischen Waldeck und Oranien gepflegt, von 1641 bis zu seinem Tod, über 50 Jahre. Durch Niederlagen, durch Entlassungen, durch Epochen, in denen niemand nach ihm rief. Diese Verbindung überlebt ihn. Er hat das protestantische Bündnissystem mitgebaut, die Luxemburger Allianz, die Augsburger Allianz. Diese Allianzen halten Frankreich in Schach, solange sie bestehen. Sie bilden die Grundlage, auf der Wilhelm III. In England König werden kann, auf der Europa nach 1689 neu geordnet werden wird. Er hat Wien mitbefreit. Am 12. September 1683 hat er im Zentrum des Entsatzheers gestanden und die osmanische Belagerung gebrochen. Was danach kommt? Der langsame Rückzug der osmanischen Macht aus Mitteleuropa. Ein Prozess, der Generationen dauert, aber er beginnt an diesem Tag und beteiligt war ein Waldecker. Und er hat, obwohl er das selbst nicht wissen konnte, eine Tür offen gehalten. Die Verbindung zu Oranien, die Walliker Regimenter in niederländischen Diensten, die nach ihm kommen. Die Netzwerke, die seinen Namen kennen und die Walliker damit assoziieren. Als verlässliche Pater, als protestantische Verbündete, als Menschen, auf die man sich verlassen kann. 250 Jahre später kommt eine Wallikerin nach Den Haag. Emma. Sie heiratet den König der Niederlande und sie rettet das Haus Oranien. Das Haus, dem Georg Friedrich seinen Eid schwor. Die Verbindung, die er 1641 legte. Das ist sein Erbe. In Fritzlar gibt es eine Kaserne, die Georg-Friedrich-Kaserne, benannt nach dem Mann, der in Arolsen geboren wurde und in Arolsen starb, der in Korbach begraben liegt, der auf keiner Schulbuchliste steht, dessen Name kein Schüler lernen muss, dessen Schlachten kein Historiker ausführlich behandelt. Und trotzdem sein Name an einer Kaserne in der Region, aus der er stammte. Es gibt noch etwas. Die Dokumente über sein Leben und politisches Wirken liegen im Hessischen Staatsarchiv Marburg. Sein Geheimrat Johann Georg von Rauchbar hat seine Journale, seine Tagebücher, seine Berichte zu einer Lebensgeschichte zusammengestellt. 1870 veröffentlicht in zwei Bänden in Arolsen. In Arolsen, gedruckt in der Stadt, in der er geboren wurde. Wer tief in diese Geschichte einsteigen will, die Quellen sind da. Sie warten. Wir haben in den letzten 6 Folgen 2 Menschen begleitet. Georg Friedrich von Waldeck, 1620 bis 1692. Der Mann, der die Tür öffnete. Emma zu Waldeck und Pyrmont, 1858 bis 1934. Die Frau, die hindurchschritt. Und wir haben eine Frage gestellt. Am Ende von Emmas Geschichte. Und sie klingt jetzt mit Georg Friedrichs Geschichte im Ohr nochmal etwas anders. Was bedeutet es, klein zu sein? Waldeck hatte nie eine Armee, die Europa erschütterte. Keine Flotte, keine Handelsmacht, kein Territorium, das irgendjemanden fürchten ließ. Was Waldeck hatte? Männer, die in die Welt gingen. Töchter, die Könige heirateten, Grafen und Fürsten, die Bündnisse schmiedeten, Armeen organisierten, Verbindungen pflegten. In einer Welt, in der Verbindungen Macht sind. Georg Friedrich verließ Arolsen 1641 mit 21 Jahren. Emma verließ Arolsen 1879 mit 20 Jahren. Beide gingen in die Niederlande. Beide blieben Waldecker. Bei Georg Friedrich kein Lied beim Begräbnis, das wir kennen, nur ein Stein in Korbach. Bei Emma mein Waldeck, gespielt bei der Beisetzung in Delft. Dasselbe Lied, das heute noch gesungen wird, bei Heimatabenden, bei Festen. Überall dort, wo Menschen aus dem Waldecker Land zusammenkommen und sich an etwas erinnern, das größer ist als nur eine Verwaltungseinheit. Waldeck ist klein. Das war es immer. Aber Waldeck hat immer gewusst, Größe ist keine Frage der Fläche. Es ist eine Frage der Verbindung, der Ausdauer, der Bereitschaft hinauszugehen und gleichzeitig zu wissen, woher man kommt. Georg Friedrich wusste es, Emma wusste es. Und wir, hier im Waldecker Land, wir wissen es auch. Das war die Lokalrunde Waldecker Porträts, 3 Folgen über Georg Friedrich von Waldeck. Wir kommen wieder zurück mit diesen Waldecker Porträts. Der nächste Kandidat ist bereits im Gespräch und ich kann dir sagen, unglaubliche interessante Geschichte. Aber wenn du einen Vorschlag hast, Waldecker Persönlichkeiten, die du gerne selbst porträtiert siehst, dann schreib mir an lokalrunde@whz-online.de. Das Museum Bad Arolsen im Residenzschloss zeigt die Geschichte des Fürstenhauses übrigens. Wer mehr über Georg Friedrich erfahren möchte, das Hessische Staatsarchiv Marburg verwahrt seine Korrespondenz und seine Journale. Die Lokalrunde gibt's immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.